Vor genau 2 Jahren habe ich eine super Podcast-Folge gemacht mit Jessica Rumpf. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, es ging um Werte wirken Wunder. Natürlich bleibe ich mit vielen meiner Interviewgäste in Verbindung. Es sind so tolle Menschen und so faszinierende Gespräche, die ich geführt habe, dass ich es mir einfach nicht versage, immer wieder mal nachzufragen und nachzuhaken, wie es ihnen geht. Und natürlich fragen sie auch mich immer wieder. Und vor kurzem musste ich wieder ganz doll an Jessica denken. Und deshalb habe ich Jessica heute wieder eingeladen.
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf. Diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Jessica wohnt auf Zypern. Eine Trauminsel mit fast immer gutem Wetter und angenehmen Temperaturen. Einer Landschaft, die durch Vielfalt und fantastische Strände geprägt ist. Umso erschreckender war es für mich zu hören, dass vor einiger Zeit Drohneneinschläge auf einem Militärstützpunkt auf Zypern stattfanden. Und sofort fiel mir natürlich Jessica wieder ein. Und ich fragte mich, wie sie wohl geht. Und natürlich habe ich sie angerufen. Und es ist eine beklemmende Aktualität. Zypern erlebt gerade, wie seine Freiheit als EU-Sicherheitsinsel und Tourismusmagnet durch die Angst vor einem Übergreifen des Nahostkrieges bedroht wird. Die Präsenz ausländischer Militärstützpunkte macht die Insel unfreiwillig zur Zielscheibe in einem Krieg, der eigentlich hunderte Kilometer entfernt stattfindet. So sind die offiziellen Verlautbarungen. Ich habe Jessica sofort kontaktiert und aus einem Gespräch über das Erlebte wurde plötzlich viel mehr. Eine neue Idee für einen Podcast. Zwischen Angst und Freiheit. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Jessica Rumpf.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich.
Und ihr merkt schon, ich habe eigentlich eine relativ ruhige Stimme und versuche etwas Stärke und vielleicht auch Sentimentalität hineinzubringen. Aber Jessica sitzt mir gegenüber natürlich am Computer und sprüht vor Energie. Jessica, wie geht es dir nach diesen Angriffen?
Also uns insgesamt als Familie und mir persönlich geht es wirklich sehr, sehr gut. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass das Wetter jetzt wieder besser wird bei uns, weil wir haben ja auch einen Winter. Du hast es zwar sehr schön und traumhaft angekündigt, aber wir hatten wirklich einen langen, kühlen und feuchten, nassen Winter, was natürlich für die Natur hier super gut ist. Aber jetzt kommt die Sonne raus und da kann es einem einfach nur gut gehen. Und dann muss ich auch leider sagen, da rücken so politische Ereignisse tatsächlich manchmal in den Hintergrund.
Das klingt im ersten Moment sehr, sehr gut. Das heißt, man kann also ohne Probleme wieder nach Zypern in den Urlaub fahren, oder? Wie sieht das aus?
Auf jeden Fall. Also ganz klares Go, auch wenn ich nicht für den Tourismus hier arbeite, aber mein Herz ist ja dort verankert. Ich komme ja aus dem Tourismus. Kommt bitte nach Zypern, brecht die Reise nicht ab. Also es gab weder, würde ich sagen, einen Grund nicht herzukommen, auch wenn das passiert ist, was du beschrieben hast, noch weitere Gründe nicht herzukommen, weil klar, da gehört meine Einstellung natürlich dazu, dass ich sage, es kann immer und überall irgendwas passieren. Ja, das ist so ein Denken, was ich ja habe, was ich immer den Leuten gerne mitgebe, dass ich sage, was ist schon Sicherheit? Wo findet Sicherheit überhaupt statt? Wie definieren wir das? Ja, gibt es überhaupt Sicherheit? Und wir fühlen uns hier absolut sicher. Wir fühlen uns nicht unsicher. Natürlich, wenn man solche Nachrichten hört, dann ist das ein mulmiges Gefühl. Ich könnte nicht sagen, dass wir das ignorieren oder dass das hier jemand nicht ernst nimmt. Natürlich wird das sehr ernst genommen, sonst wäre das auch, glaube ich, nicht durch die Medien, durch die Presse gegangen. Und auch die Regierung hier trifft Vorkehrungsmaßnahmen. Also wo das passiert ist, ist auch in der Nähe von diesem Stützpunkt evakuiert worden. Also man guckt da schon auf die Bevölkerung. Aber die waren sofort da, die waren sofort zur Stelle. Die betreuen die Menschen, die sind für die Gäste da und so weiter. Also wenn davon jetzt mal ein Hotel betroffen sein sollte. Deswegen kann ich nicht sagen, dass wir uns hier irgendwie unsicher fühlen. Im Moment kriegt man hier auch nichts mit. Also da ist wirklich, es hat sich nicht viel verändert. Dadurch, dass wir schon immer Militärstützpunkte hier haben, seit die Briten das mal damals eingenommen haben, dann hat zwar Zypern so die Freiheit wiedererlangt, aber die Militärstützpunkte sind geblieben. Wir haben ja auch die UNO hier, die eben zwischen dem Norden und dem Süden die Pufferzone hat, aber das ist alles etwas, was schon seit vielen Jahren existiert. Das heißt, hier hat man sowieso öfter mal auch einen Hubschrauber rumfliegen, der einfach so eine Übungsflüge macht. Das sind dann auch meistens Militärhubschrauber. Ganz oft sind es aber auch die, wir haben ja im Sommer, sind wir hier betroffen von Bränden, dann ist es mal ein Löschflugzeug, ein Löschhubschrauber, also da bitte keine Panik. Und das ist, das Leben hier geht weiter wie vorher tatsächlich, so ein bisschen die wahrscheinlich die zypriotische Mentalität mit Siga, Siga. Das heißt so viel wie ja, langsam, langsam. Und das hat sich natürlich jetzt nicht verändert. Da wird nicht auf einmal mobil gemacht und alles ist in Panik.
Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Mentalität der Menschen zu tun. Die Deutschen sind immer auf Sicherheit bedacht und haben Angst vor allem und jedem. Und die Zyprioten, und ich kenne das ja auch von Spanien, die sagen, mañana es otro día, also morgen ist auch noch ein Tag, also nehmen wir alles nicht ganz so ernst und versuchen erstmal einen Tee und Kaffee oder auch einen Rotwein zu trinken, je nachdem, was da gerade passt. Und trotzdem, Nietzsche sagte einmal, Angst hat eine große Familie. Hattet ihr Angst und wie hat sich das genau abgespielt? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das irgendwie gemerkt? Hat sich dann irgendwas vielleicht trotzdem im Leben verändert?
Ich kann ganz klar die Frage erstmal mit Nein beantworten. Also Angst haben wir nicht und hatten wir auch nicht. Also das kann ich so beschreiben. Es ist eher so ein, wie ich eben schon beschrieben habe, mulmiges Gefühl, weil es plötzlich näher kommt. Man hat Gefühl, ne, das ist jetzt vor der Haustür, das ist in der Nachbarschaft. Auf diesen konkreten Fall gesehen haben wir da jetzt nichts von mitbekommen. Wir waren nicht betroffen, obwohl das jetzt von uns nur eine halbe Stunde entfernt war. Wir haben auch nichts gesehen oder so, außer dass eben Tage danach ein bisschen mehr, in dem Sinne mal ein Militärhubschrauber dann rumgeflogen ist. Man hat jetzt auch mal ein paar Schiffe vor der Küste gesehen, weil es sind ja einige mobil gemacht worden aus anderen Ländern, die hierher gekommen sind, sodass man das mal sieht, man nimmt das wahr, aber das geht dann in den Alltag über und dadurch, dass wir jetzt natürlich schon 3 Jahre auf der Insel sind, ist das für uns nicht das Erste. Also das hier unten ist ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen ein heißer Kessel, aber nebenan sind nun mal Länder wie Israel, der Libanon, wo schon immer viel los ist. Vor einigen Monaten hat ja der Iran Israel angegriffen, das hat man zum Beispiel gesehen. Von manchen Städten hier auf der Insel aus konnte man die Bomben fallen sehen. Oh. Und wenn man das natürlich erstmal am Himmel sieht, dann sieht das aus wie schöne leuchtende Sterne, bis man dann realisiert, oh, das ist jetzt überhaupt nicht lustig. Das sind tatsächlich Angriffe, das sind Bomben, die da eben runtergehen. Natürlich ist das ein ungutes Gefühl. Ich glaube, es hängt natürlich auch mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zusammen, dass ich mich da nicht von der Angst leiten lasse, dass ich gar nicht das erst zulasse, sondern diese Mentalität, Philosophie, wie du sie beschrieben hast, vielleicht auch aus den südlichen Ländern hier übernommen habe, zu sagen, aber was kann ich in dem Moment tun? Ja, und wenn ich mir ja bewusst bin, dass die Angst mich nur lähmt, dass die Angst vielleicht mein Gehirn ausschaltet, dann will ich das ja nicht und dann steuere ich natürlich bewusst dagegen, dass genau das nicht passiert. Weil sollte, wenn wir mal realistisch sind, sollte ein Angriff hier stattfinden, sollten wir irgendwie betroffen sein, dann möchte ich ja handlungsfähig sein und möchte nicht von der Angst gelähmt sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich mir da auf die Fahne schreibe, warum ich meine Arbeit mache, die ich mache und auch, weil ich hier lebe. Also das ist nicht größer geworden, die Angst, es ist einfach nur ein Teil geworden. Und dass man sich vielleicht gerade deswegen nochmal intensiv damit auseinandersetzt und schaut, was kann ich denn tun? Also was kann ich machen, damit es mir weiterhin gut geht? Und ich glaube, das haben wir getan und es gelingt uns auch ganz gut. Vielleicht ist es auch nochmal ein anderer Fall, wenn es dann konkreter wird. Ich hatte hier Bekannte, die aus Zypern, also die hier leben, die waren zu dieser Zeit in Dubai und in Dubai wurde ja alles zugemacht. Also die konnten dann gar nichts mehr dort mal rausgehen, alle Freizeitparks, alles was auch immer da war, war halt zu. Mhm. Und man hatte so das Gefühl, oh, ich kann jetzt hier nicht weg, keine Flugzeuge sind mehr geflogen und so. Das war ja hier alles wirklich nur minimal. Also es gab 2, 3 Airlines, die dann zum Beispiel den Flughafen Paphos nicht mehr angeflogen sind oder auch zum Teil Larnaca, aber das hat sich ja wirklich in Grenzen gehalten und das war auch wirklich nur wenige Tage. Und alle, die ich kenne, also ich kann nicht nur für mich sprechen, ich kenne ja wirklich sehr viele Menschen, ob das jetzt Zyprioten sind oder andere Expats, also eben Menschen, die ausgewandert sind, denen geht es allen gleich. Also da war jetzt kaum jemand dabei, der wirklich Angst hatte, der gesagt hat, warum kommen eigentlich die Touristen jetzt nicht mehr? Verstehe ich gar nicht.
Du hast gerade ein Wort benutzt, das kenne ich überhaupt nicht. Expats, was heißt das?
Expatriates wird das ausgesprochen. Ah, okay. Für eben Auswanderer.
Ja, genau.
Genau. Und man sagt dann so im Umgangssprache, deswegen habe ich noch hinzugefügt, die Expats, also die Menschen, die ausgewandert sind. Unter uns sagt man dann immer, ja, die Expats. Damit man dann halt, ja, wahrscheinlich nicht die Ausländer sagt.
Jetzt ist es klar. Was mir dazu einfällt, ich bin ja nun schon etwas älteres Kaliber. Ich habe als junge Frau in der DDR gelebt und habe auch immer wieder Situationen gesehen, wo ich sagte, okay, hier ist die Grenze, hier ist die DDR zu Ende. So. Aber damals, 1980, war ich im ersten Studienjahr und wir mussten als angehende Lehrer für 3 Wochen Praktikum machen im Ferienlager, als Ferienlagerbetreuer. Das war ein Ferienlager der Luftwaffe der Deutschen Demokratischen Republik und das war in Prora, glaube ich. Und wir sind da mit Militärfliegern von Dresden, so ganz kleine Dinger, wo so ein Panzer reinpasst, sind wir dorthin bugsiert worden. Und das war mein allererster Flug im Leben. Fand ich ganz cool. Da drinnen sah es so ein bisschen aus wie in so einem alten Omnibus mit 3 Sitze links, 3 Sitze rechts, in der Mitte im Gang und alles so kaum verkleidet. Aber es war halt ein Flieger und es funktionierte auch. Zurück zu war die politische Situation in Polen eskaliert. Da hatte die Solidarność plötzlich angefangen, massiv Druck zu machen. Und da wurde der Luftraum gesperrt in der DDR. Prora ist ja relativ nah an Polen, so dass da auch es nicht mehr möglich war, über 300 oder 400 Meter hoch zu fliegen. Wir sind mit dem Flugzeug von Prora zurück nach Dresden geflogen und zwar mit den Rädern des Flugzeuges so kurz über den Baumwipfeln. Ich habe zwar nicht richtig begriffen, was politisch los war, aber wir haben alle gekotzt, weil das hat so gewackelt, das ging überhaupt nicht. Und da habe ich mir wirklich gesagt, okay, also da muss schon was passiert sein. Oder wenn ich in Potsdam so, naja, auf der einen Seite war noch Potsdam, auf der anderen Seite war schon so Grenzregion und da standen dann Leute mit MP. Es war schon so ein mulmiges Gefühl, aber ich hatte nie so viel Angst, wie gerade jetzt in den letzten Wochen, wo ich gesagt habe, sag mal, das geht doch überhaupt nicht. Ich will jetzt keine politische Sendung draus machen, aber ich habe so dieses Gefühl, dass je älter man wird, auch die Angst zunimmt.
Ja. Also würde ich jetzt tatsächlich schon mal, also ich persönlich würde es bejahen, dass die Angst zunimmt, weil sich die Lebensumstände verändern, weil man verschiedene Erfahrungen macht und weil man natürlich auch dann schon mal negative Erfahrungen gemacht hat. Und oft bleiben uns ja die negativen Erfahrungen mehr als eben die positiven Erfahrungen. Ich glaube, dass es bei mir persönlich war es halt, als ich Mama geworden bin. Also ich bin so ein null ängstlicher Mensch gewesen vorher. Und ich würde auch sagen, in Bezug auf das Kind auch hat sich das nicht verändert. Aber zum Beispiel, ich bin gerne und schnell Auto gefahren, gerne und schnell Motorrad gefahren. Ich bin mit meinem Mann fliegen gegangen, der hat ja auch einen Pilotenschein und plötzlich schwang da so eine Angst mit. Dann habe ich gedacht so, oh, was ist, wenn jetzt uns eigentlich was passiert? Vor allem halt, wenn die Kleine natürlich nicht dabei war. Das war eher so dann in meinem Kopf. Da muss ich schon sagen, habe ich dann aber auch wieder aktiv drauf hingearbeitet, dass das weniger wird oder dass mich das halt eben nicht so ummannt. Weil wie das Zitat ja schon zeigt, es gibt verschiedene Arten, viele Formen von Angst. Die ist sehr breit, die kann sich natürlich bei jedem anders zeigen. Und da würde ich immer den Menschen dazu raten, schau mal hin, was ist das für eine Angst? Wo spürst du das? Wo fühlst du das? Wie genau sieht das aus? Welche Form, welche Farben hat das? Das ist ja auch bei jedem Menschen, zeigt sich das ganz anders. Und da gibt es halt super gute Techniken, wo wir bewusst auch darauf hinarbeiten können, dass das einfach weniger wird. Also, dass uns das eben nicht so übermannt. Und deswegen würde ich dann natürlich auch sagen, es muss im Alter, also umso älter wir alle werden, muss es nicht mehr werden, sondern es kann auch gerne weniger werden bei manchen Menschen. Und ich glaube, also da habe ich auch schon gute Beispiele gesehen, die das hingekriegt haben. Also, es gibt Hoffnung, da bitte einfach für alle, die jetzt zuhören vielleicht und vielleicht öfter denken, oh, na, das macht mir ein mulmiges Gefühl oder da hätte ich Angst oder wie auch immer, da einfach mal hinzuschauen und zu gucken, okay, was ist das denn genau und was kann ich vielleicht tun?
Auf der anderen Seite ist es bei mir so, dadurch, dass ich jetzt in Rente bin und nicht mehr arbeiten bin, merke ich auch, wie bestimmte Ängste, zum Beispiel eben die Existenzängste, was wird mit meinem Job oder was könnte da passieren, die sind einfach nicht mehr da. Und auch die Angst, etwas falsch zu machen. Heute habe ich mich von vielen gelöst. Wie meine Oma so schön gesagt hat, die Klappe fällt von alleine wieder zu. Frag, mach, tu. Sowas in der Art. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, wenn ich dann dieses Gefühl habe, ohnmächtig etwas zugucken zu müssen, wo ich genau weiß, dass es verkehrt ist, dann übermannt mich so eine Situation, wo ich sage, Kopf in Sand, was soll hier nur werden? Und dann sagen wir, nee, das, was da ist, das kannst du nicht ändern, du kannst deine Situation hier vor Ort ändern. Und du musst dich nicht dauernd damit beschäftigen. Es wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das merkt man ja immer wieder. Und je mehr Rauch entsteht, desto weniger Feuer ist dabei.
Ganz genau. Kann ich nur zustimmen,
Genau. Du hast schon deine Tochter angesprochen. Darüber hatten wir beim letzten Mal auch so ein bisschen geschwatzt. Bevor ich aber auf das zweite Thema komme, was mich sehr interessiert, eine Frage, wie seid ihr mit eurer Tochter mit dieser Problematik umgegangen? Habt ihr darüber gesprochen oder hat sie Fragen gestellt?
Also ja, da muss ich dazu sagen, unsere Tochter, die ist 5 Jahre alt, die wird jetzt im Sommer 6 Jahre alt und dementsprechend konsumiert sie jetzt noch keine Medien. Also darüber hat sie schon mal zum Beispiel nichts mitbekommen und dadurch, dass ja hier in der Bevölkerung das jetzt kein Thema war und wir als Eltern da auch keine Panik gemacht haben, hat sie das auch nicht mitbekommen. Aber wir haben das als Anlass genommen und als Grund, mit ihr so ein bisschen darüber zu sprechen, zum Beispiel eben, wenn der Militärhubschrauber mal hier vorbeifliegt, was das denn ist. Und wir haben ihr auch tatsächlich das Thema Krieg ein bisschen näher gebracht. Es geht ja bei kleinen Kindern oft auch darum, wenn sie sich miteinander streiten, ne, dann das mögen sie eigentlich gar nicht gerne, dann ist der andere mal blöd. Oder man selber fühlt sich dann irgendwie doof, weil der andere was Gemeines zu einem gesagt hat. Und das ist ja auch eine Form von Krieg. Also das ist ja etwas, wir mögen uns irgendwie gerade nicht oder wir haben eine Thematik, ein Problem miteinander. Und wie gehen wir damit um? Da achten wir natürlich schon generell sehr stark drauf und reden auch viel über solche Sachen mit ihr, versuchen auch immer in diesem Moment nicht nur Verständnis für unsere Tochter aufzubringen, sondern auch für die gegenüberliegende Seite. Und immer zu sagen, ja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du das und das vielleicht gemacht hättest, wenn du jetzt vielleicht ihr die Blume weggenommen hättest und so, ne? Mhm. Und was glaubst du, wie sie sich jetzt gefühlt hat? Also immer dieses Perspektivwechsel bei dem Kind zu erwirken. Und dann haben wir natürlich das eben auf das Globale, haben gesagt, okay, da erwachsene Menschen können das halt auch haben. Die können auch Differenzen miteinander haben und schaffen es vielleicht nicht miteinander zu kommunizieren, weil sie zum Beispiel als Kind nicht gelernt haben, miteinander gut zu reden, gut zu kommunizieren, vielleicht eine gewisse Haltung gegenüber Menschen auch zu haben und konnten ihr das dann schon näher bringen, sodass da jetzt keine Angst oder sowas mitschwang, sondern einfach erstmal, ich sag mal, ganz sachlich, neutral, möglichst objektiv, sofern wir das denn überhaupt können. Aber das macht was ja natürlich mit Kindern. Also die nehmen das schon mit. Aber ich fände das jetzt nicht gut, es ihr nicht zu zeigen und nicht zu erklären und von ihr fernzuhalten. Weil es ist ja Teil des Lebens. Und das habe ich ja eben schon gesagt, egal wo wir leben, also selbst wenn wir jetzt noch in Deutschland wären, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Weil wenn es so einen großen Platz doch in unserem Leben einnimmt und viele Menschen davor auch eben vor etwas Angst haben, macht es ja Sinn, ihr das gleich zu erläutern, zu erklären, zu zeigen und wie fühlst du dich und so weiter und so fort, damit sie dann vielleicht anders damit umgeht, wenn sie eben dann erwachsen wird. Und ja, so gehen wir eben mit auch unschönen Themen um und sagen, okay, sie sind halt aktuell noch Teil dieser Welt, Teil des Weltgeschehens, aber wir können halt gucken, wie gehen wir damit um, was können wir vielleicht auch tun, um diese Welt zu einem Stückchen besseren Ort zu machen. Weil wie du es eben gesagt hast, alles können wir nicht ändern, aber vielleicht mit dem ersten Schritt anfangen.
Da hast du mir gerade eine Erinnerung zurückgerufen. Ich war, glaube ich, auch 5 oder 6. Ich war im Kindergarten und ich habe den Erzieherinnen zugehört. Ich war schon immer neugierig. Und die haben irgendwas erzählt. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass es um Vietnam ging. Mhm. Haben irgendwas erzählt von Müttern, die Kinder umbringen. Und da bin ich nach Hause. Und ich wusste, mit meinem Vater kann ich darüber reden. Und habe zu meinem Vater gesagt, ich habe gehört, es gibt irgendwo Mütter, die ihre Kinder umbringen. Wo hast denn du das gehört? Naja, von den Tanten im Kindergarten. Und was ging es da? Um ein komisches Land, die sich hauen. Und dann war für meinen Vater klar, um was es ging. Und dann hat er gesagt, nee, das sind keine Mütter, Mörder. Und da hat er sich mit mir auch darüber unterhalten. Das war so wirklich in diesem Alter, wo ich dann das erste Mal begriff, dass es irgendwo Dinge gibt, die ich mir als Kind nicht vorstellen kann, wo ich völlig erschüttert bin oder erschüttert war natürlich, wo ich auch froh war, dass mir jemand das erklären konnte. Und ich habe auch so manchmal das Gefühl, die Welt funktioniert im Kleinen wie im Großen. Und wenn wir uns im Kleinen zusammensetzen können und sagen können, so, jetzt ist es aber genug, jetzt hauen wir uns die Köpfe nicht mehr ein. Also jetzt versuchen wir mal drüber zu reden und das alles klar zu klären. Und das war für mich immer ganz wichtig. Katastrophen sind doch im Unterricht immer vorgegangen. Und wenn ich gemerkt habe, in der Klasse brennt, dann konnte ich keinen Unterricht machen, dann konnte ich nicht zur Tagesordnung übergehen. Dann habe ich mich mit denen unterhalten und habe ich gemerkt, dass am Ende die Luft raus war, dass am Ende der Stress weg war und dass man einen Anfang gefunden hat, wieder normal miteinander umzugehen. Und genau das wünsche ich mir eigentlich auch. Es ist für mich nicht verständlich, dass bei uns Menschen in den größeren Gruppen dann immer wieder zu diesen Auseinandersetzungen kommt. Ich wünsche und hoffe, dass wir alle irgendwie doch friedvoller werden.
Ja, das war auch schon mein Kindheitswunsch und das ist immer noch mein Wunsch. Und da arbeite ich auch definitiv darauf hin und versuche immer positiv zu bleiben und ein kleines Stückchen weiter die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, anders ist es auch zu groß. Dann wird man zu sehr übermannt und man weiß gar nicht, wo man anfängt. Soll, aber wenn wir doch schon jetzt wenigstens bei unseren Kindern oder so anfangen, dann muss ja nicht jeder jetzt wie ich noch in der Erwachsenenbildung rumturnen, da die Hoffnung haben, viel bewegen zu können, aber auch da geht es ja, ne? Ich sehe ja auch bei erwachsenen Menschen, die wollen, da geht ganz viel, aber es ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen natürlich nochmal umso schöner. Wenn man das Gefühl hat, die haben einen guten Start ins Leben und die haben die richtigen Tools an der Hand, um mit solchen Situationen gut umzugehen.
Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Du hast mir vor 2 Jahren gesagt, dass du eine Schule suchst für deine Tochter und dass du alternative Bildungsmöglichkeiten suchst, eben um dein Kind wirklich in diesem freiheitlichen Sinne und im friedvollen Sinne zu erziehen. Wie ist es dir ergangen? Was hast du gefunden? Und was macht deine Tochter jetzt ganz konkret?
Ja, du hast es sehr schön beschrieben. Also ich glaube, Freiheit war tatsächlich ein großer Punkt. Aber auch diese Themen, die wir gerade hatten, die ja in einer, ich nenne es einfach mal Regelschule, vielleicht in einer klassischen staatlichen Schule, wie wir sie die meisten von uns kennen, wie wir sie durchlaufen haben, eben nicht oder wenig durchlaufen, also angesprochen werden. Ja, das sind individuelle Sachen, wie du das eben beschrieben hast, wie du das mit deinen Schülern gemacht hast, dass du darauf eingegangen bist. Aber wann gibt es denn den Raum dafür? Wann kann wirklich auf solche Themen eingegangen werden? Und dementsprechend haben wir natürlich etwas gesucht, was vielleicht die Kinder auch so lässt, wie sie sind und gar nicht versucht, ein System über jemanden drüber zu stülpen und derjenige muss dann so sein, der muss dann irgendwie aus der Schule so und so rausgehen, weil das ist ja ein Erwachsenen geschaffenes Bild. Das Bildungssystem wurde ja nicht von Kindern geschaffen und ich fand das sehr interessant in meiner Recherche, einfach mal Kinder zu hören. Wie stellen sich Kinder Schule vor? Wie stellen sich Kinder einen Kindergarten vor? Was mögen sie denn gerne? Wie lernen sie am liebsten? Weil Kinder haben ja eine intrinsische Motivation von Geburt an zu lernen und täglich, minütlich, immer. Sie lernen ständig und mich hat das sehr bewegt, natürlich auch aus der Hirnwissenschaft heraus zu verstehen, wann hört das auf? Und da kamen wir halt dann doch schnell eben zu unserem klassischen, vielleicht auch veralteten Schulsystem, dass es da oft dann aufhört, dass die Kinder gerne lernen, dass sie gerne zur Schule gehen. Natürlich habe ich da gar nicht mal so viel gefunden. Wenn man aber dann mal in dem Thema drin ist, in meinem persönlichen Kreis, ist es dann auf einmal doch viel größer geworden. Natürlich auch mit der Auswanderung, weil hier ist es zwar so, wir haben eine Schulpflicht auf Zypern, ähnlich wie in Deutschland, die aber jetzt nicht unbedingt, also die Anwesenheitspflicht in einem physischen Gebäude vorsieht, sondern es zum Teil auch werden Online-Schulen akzeptiert. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, sie ist jetzt gerade 4 dann geworden damals. Geht sie jetzt nochmal in den Kindergarten? Weil hier ist ja ab 5 tatsächlich schon Schulpflicht. Also die Vorschule beginnt mit, ich glaube, 4 Jahren und 8 Monaten. Und wir haben das mit dem Kindergarten dann übersprungen, weil da waren wir dann gerade ausgewandert und sie musste hier erstmal ankommen. Wir mussten uns ja auch erstmal finden, neues Land, neue Kultur, neue Sprache und so weiter und so fort. Dann habe ich eine Online-Schule gefunden, die das ganze Konzept so auf Englisch auch machen. Das war uns natürlich auch wichtig, dass es vielleicht jetzt gerade nicht Deutsch ist, weil hier wird halt Englisch und Griechisch gesprochen. Die haben die Idee zumindest, dass eben genau das Kind, so wie es ist, gut ist und dass wir mehr nach den Interessen des Kindes arbeiten und dass wir mit den Eltern zusammenarbeiten. Also es ist ein Dreieck und zwar zwischen, ich sag mal, Lehrer, in dem Fall heißt es Facilitator, dann dem Kind und den Eltern. Und es ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie sehr machen die Eltern mit, stehen die dahinter, also ist das Schulkonzept auch nur was für Eltern, die da Bock drauf haben. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Also wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte, nicht beschäftigen würde, dann ist es halt nichts für einen selber. Für uns war es aber so, hey, Lernen findet ja jeden Tag statt. Also wir haben jetzt wieder dieses Denken. Ich habe das auch mal verloren in der Schule. Ich hatte auch mal keinen Bock auf das Ganze, wollte aber, dass das vielleicht meiner Tochter erspart ist. Also dass sie das lernt, worauf sie Lust hat. Und wir haben das dann mal ausprobiert. Wir machen das Ganze jetzt schon 2 Jahre und werden auch im Sommer das Ganze erstmal stoppen, eine Pause machen. Also sie wird dann gar nicht eine Schule besuchen, auch nicht mehr online. So, und da uns dieses Konzept schon sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir aufhören, weil es uns nicht gefallen hat, sondern es war ziemlich cool zu sehen, wie sie lernt, auf was sie Lust hat, was sie für Interessen hat und wie bereits ein 4-jähriges, 5-jähriges Kind schon, ich sag mal, mit einer Stunde am Tag auch am Computer so viel mitnehmen kann. Also sei es sprachlich, die kann mittlerweile wirklich gut Englisch, die versteht, ich würde sagen, wirklich fast alles auf Englisch. Und die hat schon so viel gezeigt, wo sie einfach Lust drauf hat. Und die hat so viel gebastelt und die kreiert so viel. Und gerade ihre Leidenschaft zu Lego, das hat sich so entwickelt, dass sie schon Dinge zusammenbaut, die von Lego angegeben ab 18 Jahren sind. Und die hat da keine Probleme mit, diese Sachen zusammenzubauen. Also die hat da so Lust drauf, die macht Lego-Technik, das ist manchmal noch so ein bisschen Gefummel, da müssen wir vielleicht das ein oder andere mal helfen, das gebe ich ehrlich zu. Ich möchte sie da auch nicht in den Himmel loben, aber ich bin so stolz einfach darauf, selber mitzubekommen, was sie kann und wo sie Bock drauf hat und wie sie selber auch schon für sich entscheiden kann, Mama, heute möchte ich und morgen möchte ich nicht. Und das stehen wir ihr halt zu. Das ist natürlich in so einem Konzept, wie wir das jetzt leben, halt möglich. Da kann ich sagen, okay, wenn du heute keine Lust hast, dann musst du heute nicht zur Schule. Und das ist natürlich ein Privileg, dessen bin ich mir auch bewusst. Und ich weiß auch, dass das vielleicht nicht jeder machen kann. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, warum wir vielleicht dann jetzt auch mal ein Jahr Pause machen, weil wir einfach mal sehen wollen, wie können wir das noch gestalten? Also was können wir in unserem Familienalltag machen? Weil wir haben uns ja jetzt eh schon so drauf eingespielt, dass sie immer da ist. Und wir kriegen das mit unserer Arbeit hin. Das heißt, wir wechseln uns natürlich auch ab. Sie wird auch immer älter und selbstständiger, kann auch mal, ich sag mal, 1-2 Stunden für sich mal alleine was kreieren und alleine spielen. Und da wollen wir mal schauen, okay, was gibt es vielleicht jetzt noch da draußen? Was gibt es hier auf der Insel? Wen finden wir vielleicht? Verbündete, die ein ähnliches Konzept leben. Wie können wir uns zusammenschließen und schauen, dass unsere Kinder vielleicht das Bestmögliche mitbekommen? Also natürlich ist es auch wieder in dem Sinne von uns eine Idee, von uns Erwachsenen. Aber da wir ja nur in Anführungsstrichen den Rahmen geben und den Inhalt völlig freilassen, also nicht im Sinne von, du musst jetzt heute das lernen und heute musst du schreiben und jetzt musst du Mathe machen, aber einfach mal zu gucken im Alltag, wo können wir es integrieren und wie nehmen sie das mit? Und das war für mich interessant zu sehen, wie sie jetzt schon, obwohl sie in Deutschland ja erst im nächsten Jahr mit dann fast 7 in die Schule kommen würde, sie kann jetzt schon schreiben, sie kann jetzt schon rechnen, also Grundrechenarten wie Plus und Minus. Sie hat sogar schon mal ein bisschen Multiplikation gemacht, also das fand ich auch faszinierend. Und dann haben wir irgendwie Gartenarbeit gemacht und plötzlich hat meine Freundin gesagt, ja okay, wir haben jetzt hier 5 Löcher und in jedes müssen 2 Samenkörner. Das hat sie einfach so dahin gesagt und Zoe sagte sofort, ja, das sind dann 10. Und das kam wie aus der Pistole und das ist dieses, wo ich gemerkt habe, oh, das findet ja alles im Alltag statt. Klar, wir gucken dann mal, wenn sie älter wird, was, ne, möchte sie vielleicht irgendwann mal den Weg einer Veterinärmedizinerin gehen? Ja, okay, dann haben wir das aktuelle System natürlich noch, dass du halt studieren musst. Da kommst du wahrscheinlich so nicht drum rum bisher. Dann darf sie halt natürlich auch noch das Abitur machen und darf dann studieren. Ne, dann weiß sie, wofür sie das macht. Und ein Abitur kann man auch machen, wenn man keine Schule besucht hat. Das wissen ja auch viele nicht.
Ja, und ich möchte jetzt mal liebevoll provokant sein. Ich weiß, dass du Gerald Hüther sehr magst und ich finde ihn auch sehr interessant. Ja, einige Eltern würden wahrscheinlich sagen, ihr handelt ja wunschorientiert, was eure Tochter betrifft. Und Gerald Hüther, dass er einen riesengroßen Unterschied macht zwischen wunschorientiert und bedürfnisorientiert. Wie siehst du das? Wie kriegt ihr diesen Spagat hin?
Also ich bin mir dessen natürlich absolut bewusst, gerade weil ich ihn sehr, sehr mag und hinterfrage mich dann natürlich auch immer selber wieder, wo ist da die Grenze? Und das Gute ist, wenn man den Fokus da drauf hat, sieht man die Grenze. Und ich sehe sie auch bei anderen Familien. Also ich sehe tatsächlich, wo das stattfindet und wo das nicht stattfindet. Und wir leben tatsächlich im Alltag das Konzept natürlich auch, dass es eben nicht immer nach ihrer Nase geht. Okay. Das klang jetzt erstmal alles so schön, so nach dem Motto, wir machen das alles so, wie sie das möchte. Aber so ist es halt nicht. Also zum Beispiel, wir haben gelernt, unsere Bedürfnisse auch sehr stark zu kommunizieren und zu sagen zum Beispiel, wir haben jetzt aktuell gerade keine Zeit für dich. Wir haben das und das Bedürfnis oder Mama braucht jetzt mal Ruhe. Du musst dich jetzt mal kurz alleine beschäftigen. Und das ist ja das, wo ich sage, da ist ja dann die Grenze. Also sie lernt, da sind andere Menschen, die auch Bedürfnisse haben. Oder Mama und Papa geht es heute gerade mal nicht gut. Oder die wollen auch gerade mal was machen. Die wollen jetzt gerade mal nicht mit mir spielen. Die sind nicht immer für mich verfügbar. Ich muss jetzt mich mal alleine kümmern. Und das natürlich auch, wenn wir rausgehen. Wir gehen in ein Restaurant. Ich habe das gelernt in einem Restaurant zum Beispiel auch. Ich nenne es einfach mal ganz ordentlich zu essen. Und wir legen dann schon auch Wert darauf, dass wir sagen, wir sind jetzt hier in einer Gemeinschaft. Wir sitzen alle an einem Tisch. Hier sitzen auch noch andere Gäste. Wir versuchen, das bestimmte Essen dann auch mit Messer und Gabel zu essen, weil wir halt in dieser Kultur leben. Würden wir natürlich vielleicht irgendwo in Asien sein oder in Afrika, wo viel mit den Händen gegessen wird, dann wäre es vielleicht wieder anders. Ja? Mhm. Aber da versuchen wir ihr schon klarzumachen, je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden, darf sie sich auch mal ihre Bedürfnisse zurückstecken, weil das kann ein Kind mit 5 Jahren definitiv, dass es auch mal warten muss, dass es jetzt auch mal ruhig sein darf, dass es jetzt vielleicht gerade mal nicht schreien hier rumrennen darf. Und das ist für mich so, wo ich sage, das ist die Grenze und die wir auch aufzeigen. Also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, das ist eine Grenze oder das ist eine Regel oder ähnliches. Für manche ist das aber auch schon zu viel. Und das habe ich erlebt im persönlichen Umfeld, dass manche sagen, oh, ihr seid aber streng, wo ich dann schon sage, oh, okay, habe ich jetzt gar nicht so gesehen. So meine Klarheit kam bei anderen als Strenge rüber. Ja. Nur weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt nicht.
Zu meiner Zeit, als meine Kinder klein waren, da gab es ja noch völlig andere Herangehensweisen. Manches war strenger und es war weniger bedürfnisorientiert. Aber mein kleiner Sohn sagte mir irgendwann, weißt du, das Beeindruckendste und das Wichtigste für mich war, dass du konsequent warst.
Ganz genau, das meine ich damit.
Und der Kerl ist jetzt 35 und dann sagen wir, okay, komm, nicht alles schlecht gemacht.
Ja, weil das sage ich meiner Mama auch. Das war gut.
Ja.
Man merkt auch wirklich sehr stark bei den Kindern, wenn man sie dann beobachtet, und das sagt ja auch Gerald Hüther, beobachtet sie, dass sie dadurch Sicherheit bekommen. Sie bekommen definitiv dadurch Sicherheit. Und das ist enorm wichtig für Kinder, dass sie eben auch nicht Hü und Hott und heute so und morgen das und ich darf jetzt alles, sondern dass diese Klarheit und diese Grenzen dem Kind Sicherheit geben. Wenn ich das sehe, habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei.
Das ist für mich dieses Bild von einer breiten Autobahn mit mehreren Spuren, aber ganz weit links und ganz weit rechts gibt es Begrenzungen. Und da kann man nicht drüber fahren. Da sollte man nicht drüber fahren. Und wenn man drüber fährt, dann kriegt man das mit. Dann knallt es, dann tut's weh. Und genau das ist die Situation, die auch jedes Kind braucht. Man hat, glaube ich, auch festgestellt, dass Kinder, die unwahrscheinlich starke Regeln haben, beziehungsweise die auch relativ lieblos aufwachsen, am Ende als erwachsene Person fast die gleichen Probleme haben wie die Kinder, die keine Regeln bekommen haben. Es ist auch immer wieder persönlichkeitsschädigend. Es wirft Probleme auf, die das Kind dann als Erwachsener, als Trauma mit sich rumschleppt.
Ja, genau. Was mir gerade noch eingefallen ist, für die jetzt zugehört haben, die nochmal sagen, Online-Schule, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ja.
Also da auch nochmal, nur um es einzuordnen, das ist ja schon auch eine Gemeinschaft. Also selbst wenn das jetzt weniger Kinder sind, sagen wir mal, in unserem Fall sind es, glaube ich, maximal 7 oder 8 pro Gruppe, die machen ja auch gemeinsame Dinge. So, und wenn die sich natürlich dazu committen und sagen, ich mache jetzt was gemeinsam, wir wollen in der anderen Klasse was vorstellen, kleines Theater machen, dann muss sie ja auch mitmachen. Also sie ist ja Teil der Gruppe. Das wird dann auch schon so forciert, dass man dann als Eltern sagt, aber guck mal, du hast dich doch jetzt freiwillig dazu entschieden, da mitzumachen. Du bist in diesem Kontext des Theaters mit drin und dann musst du heute auch in dem Sinne performen. Natürlich wird sie jetzt nicht gezwungen, aber sie versteht dann schon, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich muss das machen.
Das heißt, es gibt auch Präsenzveranstaltungen, wenn man jetzt an Theater denkt, oder ist das auch online?
Das ist dann tatsächlich auch online, aber nichtsdestotrotz, wir sitzen ja alle irgendwo in Europa und wenn die Kinder älter werden, gibt es tatsächlich auch Präsenzveranstaltungen. Also es gibt dann sowas wie 2-mal im Jahr eine gemeinsame Klassenfahrt, wo sich alle treffen, wo man die Menschen dann eben auch anfassen kann. Und wenn man halt möchte, wir haben zum Beispiel eine Schülerin ja auch hier auf Zypern, dann trifft man sich mit der Familie, man tauscht sich aus. Die Kinder haben auch schon mal zusammen vom Computerschule gemacht, zusammen was gebacken, weil wir eine Familie auch direkt in der Nachbarschaft haben. Dann haben wir uns einfach morgens getroffen, vorne den Laptop aufgestellt und in der Küche und dann wurde halt zusammen gebacken oder sowas. Aber das liegt dann auch wieder an den Eltern. Kann man da Einfluss drauf nehmen? Möchte man das? Wie gestalte ich es?
Das ist das Seltsame an der Energie, dass wenn man eine bestimmte Energiefrequenz aufweist, man immer mehr ähnliche Energien in seinem Umfeld findet. Und dann ist man plötzlich ganz nah beieinander, obwohl man das Gefühl hat, man ist am Anfang der Einzige, der so etwas im Kopf hat.
Das ist ja auch das, was ich immer sage mit dem Werteleben. Und wenn du nach außen gehst, dann hast du ja die gewisse Energie und dann kommen gleichgesinnte Menschen zu dir.
Der Verstand sagt unmöglich. Die Angst sagt, es ist riskant. Sinnlos sagt der Zweifel und das Herz flüstert, mach's. Ihr seid jetzt vor 3 Jahren ausgewandert. Wie sieht euer Traum heute aus? Würdet ihr es wieder tun?
Würden wir es wieder tun, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es immer wieder. Und das beantwortet ja auch die Frage für die Zukunft. Also wir würden es auch wieder machen. Also wir überlegen schon, welche Länder sind vielleicht noch interessant? Wo könnten wir mal hingehen? Was könnten wir mal noch sehen? Was möchten wir vielleicht auch unserer Tochter noch zeigen? Weil es ist natürlich ein ganz großer Vorteil, wenn man verschiedene Kulturen mal erlebt. Und das kenne ich ja auch so aus meiner Reisezeit auch. Ich war viel unterwegs. Ich habe ja auch mal in Südamerika gelebt, eine längere Zeit. Das hat mir tatsächlich den Horizont eröffnet. Das hat mir auch irgendwie die Welt so ein bisschen erklärt und das Verständnis für Menschen gezeigt, zu sehen, dass wir auf einer Seite natürlich irgendwo alle gleich sind und ähnlich ticken und aber doch auch wieder ganz unterschiedlich sind, weil wir halt dann kulturell geprägt sind oder in der Gemeinschaft, wo wir sind, und dass wir es aber schaffen können, durch dieses immer bewegen und in Bewegung sein, uns anzupassen, uns verändern zu können. Und das waren natürlich wichtige Fähigkeiten für mich, die ich gerne weitergeben möchte. Deswegen glaube ich schon, dass unser Wunsch auch ist, weiterhin die Welt zu bereisen oder auch später nochmal an einem anderen Ort zu leben. Grundsätzlich fühlen wir uns super wohl hier auf Zypern. Es ist immer so ein tägliches neue Verlieben in die Insel, weil die einfach ganz viele Facetten hat, dort das eingangs gesagt, umso mehr man hier durch die Natur läuft, umso mehr Schönheit entdeckt man und fühlt sich auch einfach wohl. Also es darf beides da sein. Es darf einfach dieses angekommen sein und hier sein und gerne hier sein und eigentlich gar nicht weg wollen. Aber es ist innen drinnen auch irgendwo mal wieder so, ah, da könnten wir doch auch mal hin und wie wäre es denn nochmal ein anderes Land anzugucken. Aber grundsätzlich, nee, bleiben wir hier und der Traum ist einfach gerade erfüllt und es ist keine Leere da. Es ist einfach so, ja, das ist das, was wir wollten. Wir fühlen uns hier wohl und irgendwie haben wir ja eh so viele Ideen und sind täglich irgendwas am Tun, am Machen, dass wir einfach nur, ja, Spaß haben. So würde ich das einfach mal sagen. Freude an dem, was wir tun und alles darf kommen.
So ein ähnliches Gefühl hatte ich auch, obwohl wir, glaube ich, nur eine reichliche Woche auf Zypern waren. Dieses fast Ankommen irgendwie, dieses sich heimisch fühlen. Und vielleicht als Tipp für dich, so ein ähnliches Gefühl hatte ich im letzten Jahr. Da war ich 4 Wochen in China. Und zwar wirklich auf einer Individualreise, nicht mit einer Reisegruppe. Und ich habe dort Menschen kennengelernt, ich habe dort Städte kennengelernt. Ich habe faszinierende Situationen erfahren und schreibe jetzt auch gerade ein Buch darüber, weil das, was wir über China offiziell wissen, ist nicht das, was China ausmacht. Und auch da hatte ich das Gefühl, ich habe mich noch nie in meinem Leben in den letzten Jahren so sicher gefühlt wie dort. Und das war in der größten Stadt der Welt, die ich als Geografielehrerin nicht kannte. Das war in Chongqing mit 32 Millionen Einwohnern und einer Fläche so groß wie Österreich. Man weiß nicht, wo sie anfängt, man weiß nicht, wo sie aufhört. Und man hat trotzdem das Gefühl, sie kann ein Zuhause sein. Und das ist schon faszinierend, diese andere Welt und trotzdem in dieser Welt das Gefühl zu besitzen, dir geht es gut. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich alles, alles Gute. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses faszinierende, tolle und auch sehr ehrliche Gespräch und möchte gerne enden mit den Worten von Charlie Chaplin, bevor du dich noch verabschieden kannst. Er sagte nämlich, setze dich deiner tiefsten Angst aus. Danach hat die Angst keine Macht mehr über dich.
Ah, sehr schönes Zitat. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das immer wieder großartig, mit dir darüber zu sprechen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen und hoffe einfach, dass immer so ein kleiner Inspirationsfunke überspringt. Ich sage immer, wenn man nur eine Sache mitnimmt und die vielleicht bei sich mal integriert, dann haben wir doch schon total viel erreicht. Und ich glaube, das ist ja auch der Sinn deines Podcasts, warum ich auch so gerne hier bin oder den auch gerne höre, auch mit anderen Gästen. Ich mag es wirklich sehr gerne und ja, vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag euch.
Ich danke dir ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ahoi. Hier ist Rino, die Mutmacherin.